Hallo Anaida.
Hallo Christoph.
Und willkommen zu Episode 62 von Treibhaus, der Klimapodcast. Ich bin jetzt ganz ehrlich so ein bisschen mit Herzklopfen dabei bei dieser Episode.
Herzklopfen, warum?
Weil ich es einerseits wirklich super finde, dass wir so weit gekommen sind, 62 Episoden von Treibhaus. Andererseits stelle ich fest, es ist irgendwie ein doch bedeutsames Projekt geworden und gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, tragen wir auch immer mehr Verantwortung für das, was wir erzählen und wie wir es erzählen.
Das stimmt. Wir haben Dutzende Episoden mit unterschiedlichsten Schwerpunkten gemacht, manchmal unter großem Zeitdruck, dafür sehr aktuell, haben improvisiert und diskutiert. Und jetzt zu Beginn des siebten Jahres Treibhaus, in der allerersten Episode dieses Jahres, haben wir beschlossen, einen Zwischenhalt einzulegen und uns mal zu überlegen, wie wir in Zukunft über das, was uns bewegt, berichten wollen. Also über die Klimakrise, die fossile Verschmutzung unserer Atmosphäre, die Klimakatastrophen und Extremwettersituationen, die immer häufiger werden, aber auch über Entwicklungen sprechen, die Hoffnung machen.
Ja, wir berichten ja in einer sehr gegenläufigen Zeit, eben auch in einer Zeit, in der klimaleugnende und populistische Autokraten an die Macht kommen, nicht nur in den USA, sondern zum Beispiel auch in Österreich. Und auch in der Schweiz und in Deutschland werden die Stimmen von Rechten immer lauter. Ich habe Alice Weidel gehört, die ausgerufen hat, wir reißen die Windmühlen runter. Die Windmühlen sind eine Schande der Nation. Also das sind die Realitäten, mit denen wir konfrontiert sind.
Diese Stimmen werden lauter, während gleichzeitig Wirtschaft und Gesellschaft sich langsam aber stetig dekarbonisieren. Erst gerade kam ja die Meldung, erstmals wurde in der EU mehr Elektrizität aus Sonnenenergie erzeugt als aus Kohle. Das ist ein Meilenstein. Und die Emissionen an CO2-Äquivalenten liegen beispielsweise in Deutschland 46,1% unter dem Wert von 1990. In der Schweiz sind es zum Beispiel im Gebäudesektor 44%, im Sektor Industrie 27%. Das ist aber natürlich noch zu wenig, weil in diesen Zahlen der enorme Anteil des Konsums noch nicht einberechnet ist.
Genau, aber gerade diese Zahlen zeigen auf, worauf wollen wir eigentlich fokussieren? Auf das, was noch nicht getan worden ist? Oder wollen wir fokussieren auf das, was getan werden sollte? Wir haben uns diese Frage in den letzten Monaten öfters gestellt, haben auch im Team darüber diskutiert, wie wir in Zukunft über eben einerseits Erfolge in der sogenannten Klimapolitik und auch in der Technologie berichten wollen, aber natürlich auch über all die Katastrophen und das, was nicht getan wird. Und ja, und heute diskutieren wir darüber. Im Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Anaida Viertz.
Und Christoph Keller.
Und du hast es gesagt, Christoph, das machen wir zwei nicht alleine, denn Treibhaus ist Teamarbeit, wir sind eine Redaktion, aktuell zwar ein bisschen verteilt, aber für die Ohren ganz nahe. Heute dabei sind Esther Petsche.
Hallo in die Runde.
Lena Schubert in Berlin.
Hallo in die Schweiz.
Samuel Schläfle in Aarhus in Dänemark.
Hallo, schön euch wiederzusehen.
Und Olivier Christe hier am Tisch.
Hallo zusammen.
Wohin wir als MacherInnen von Treibhaus auch schauen, überall wird über diese Frage diskutiert. Sollen wir, wenn wir über das Klima sprechen, darüber berichten, weiterhin das Doomscrolling befördern, weil auch wir nur noch über Schreckensszenarien berichten und über Schreckensnachrichten?
Oder wollen wir auf die vielen Studien hören, die klar aussagen, dass eben zu viele negative Nachrichten die Menschen abstumpfen, sie passiv machen? Wenn ich das dritte Mal von einem Großbrand in Los Angeles gehört habe, lese ich eben den Beitrag nicht mehr. Und wenn ich zum fünften Mal gelesen habe, dass wir das 1,5-Grad-Ziel jetzt überschreiten, lese ich das dann eben auch nicht mehr.
Aber laufen wir andererseits nicht Gefahr, wenn wir unser Schwergewicht auf das Mögliche, auf positive Entwicklungen legen, dass die Menschen sich zurücklehnen und sich sagen, wow, gut, da läuft was, da läuft alles gut, das kommt schon irgendwie. Mich würde in dieser ersten Runde interessieren, wie ist das bei euch? Gehört ihr zum Team Doomscrolling oder zum Team Good News? Lena, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also für mich ist Klimajournalismus in erster Linie Arbeit und wenn ich Freizeit mache, dann versuche ich eigentlich immer, mich anderen Themen zu widmen. Aber das Problem ist eben, dass die Klimakrise ja nicht verschwindet. Also ich finde besorgniserregendes ja nicht nur beim Scrollen, sondern auch wenn ich zum Beispiel auf dem Balkon bin und gärtnere und sich zum Beispiel Blütezeiten verschieben oder wenn ich mit Freunden und Freundinnen über Flugreisen spreche. Das Thema hört ja nicht auf. Und deswegen ist diese Frage von Doomscrolling versus Good News für mich nichts, was beim Medienkonsum endet, sondern das betrifft das ganze Leben. Ich kann mich diesem Thema einfach nicht entziehen und muss für mich klären, wie verhalte ich mich zur Krise. Und ich würde sagen, ich bin da irgendwo dazwischen. Also wenn ich Beunruhigendes wahrnehme, dann ist für mich der nächste Schritt immer die Frage nach den Zusammenhängen und den Lösungen. Und das prägt eben auch meinen Medienkonsum. Ich mag am liebsten konstruktive, kritische Reportagen und Features, also eher so längere Formate statt diesem eher frustrierenden Stapel von Bad News.
Esther, wie ist das bei dir? Team Doomscrolling oder Team Good News Scrolling? Die kann man ja auch scrollen, die Good News.
Ja, genau, man kann da seinen Algorithmus füttern. Ich betreue verschiedene Social-Media-Kanäle, also nicht nur den Treibhaus-Kanal, also Kanäle mit unterschiedlichen Ausrichtungen und merke da sehr schnell, wenn ich in diese Negativ-Bubble reinrutsche und weil sich mehrheitlich negative Schlagzeilen einfach aneinander reihen. Und zum Glück kann ich dann einfach den Kanal bzw. den Algorithmus wechseln von Klima zu Handwerk oder Kunst zum Beispiel, was kurzzeitig hilft, weil etwas ausgewogener. Leider kann man der Realität im Alltag ja nicht so leicht ausweichen.
Aber du änderst dann einfach gewissermaßen den Algorithmus, um dich einfach auch zu schützen vor diesen negativen Nachrichten.
Ja, genau. Da geht wie so ein Schutzschalter vor und sagt, okay, das ist mir jetzt zu tief.
Also mir geht's sehr ähnlich wie Lena. Ja, also ich will auch nicht zum x-ten Mal hören oder lesen, dass nun das aktuelle Jahr wieder das heißeste seit Jahrzehnten war, auch nicht, dass die Politik einmal mehr versagt hat, in wirklich effektive Klimaschutzmaßnahmen zu bestimmen und weshalb anscheinend Klimaschutz viel zu teuer sei. Was ich wirklich spannend finde, ist vielmehr eben die Zusammenhänge zu verstehen. Was hindert uns daran, als Gesellschaft wirklich in eine Richtung von mehr Nachhaltigkeit zu gehen, also uns zu transformieren als Gesellschaft? Wo sind da die Stolpersteine und Bremsklötze? Weshalb gibt es so wenig Fortschritt, obschon wir so viele Lösungsansätze eigentlich bereits kennen? Und ich glaube, das erfordert eben genau einen tiefgründigen Journalismus, der Entwicklungen aus verschiedenen Bereichen verknüpft, also Natur, Sozialwissenschaften, Gespräche mit Betroffenen, Aktivistinnen und natürlich Forschenden und eben einen Journalismus, der über Doom und Gloom hinausgeht. Also das ist eine Art von Journalismus, der oft zu Schockstarre und Resignation führt. Christoph, du hast das vorhin bereits angesprochen. Und da fände ich eben den Ansatz eines Constructive Journalism sehr zielführend. Aber ich denke, dazu hören wir dann später vielleicht noch ein bisschen mehr.
Genau, du bist ja in Aarhus, Samuel, und beschäftigst dich dort an der Universität sehr intensiv mit diesem Thema Constructive Journalism. Olivier.
Ja, ich bin auch definitiv kein Doomscroller, aber vielleicht aus einem etwas profaneren Grund. Ich habe einfach keine Lust, mein Leben zuzumüllen mit irgendwelchen schlechten Neuigkeiten. Also Neuigkeiten, die vielleicht gar nicht nötig sind oder nicht mehr als nötig, mich mit dem befassen. Aber die Frage, wie viel nötig ist, ist eigentlich genau der springende Punkt. Denn wenn irgendwelche schlechten Dinge auf der Welt passieren, dann will ich dann natürlich Bescheid wissen darüber. Und Constructive Journalism, das Samuel vorher angesprochen hat, der sich nur auf Schönreden und Ignorieren bezieht, finde ich deshalb hochproblematisch. Und ich glaube, das hilft uns jetzt auch nicht in dieser Situation. Und die Leistung von gutem, konstruktivem Journalismus ist dann meines Erachtens, dass uns, wie da auch schon Samuel gesagt hat, dass uns diese Schreckensmeldungen nicht erstarren lassen. Es muss uns Mittel in die Hand geben, damit wir handlungsfähig bleiben und uns selbst und auch anderen diese Geschichten erzählen können. Und ich erinnere mich an deine Geschichte, Samuel, zu indigenem Wissen. Das waren ja oft auch Menschen, die sehr viel Leid, sehr viel Zerstörung bereits erfahren haben. Sie haben Praktiken entwickelt, wie sie trotzdem in dieser vielleicht fast schon postapokalyptischen Welt handlungsfähig bleiben können. Und ich finde, das sind Geschichten, die uns handlungsfähig machen, und da können wir lernen.
Für mich geht es auch um einen bewussten Umgang. Ich glaube, es geht darum, einerseits, wie ich konsumiere, wie ich Medien konsumiere, und dann natürlich auch, wie ich Medien produziere, wie ich Inhalte generiere. Und ich kann mich dem nicht entziehen, also ich als Person, ich bin schon eher Team Doomscrolling. Ich merke dann aber auch, wenn es zu viel ist, und ich glaube, ich habe jetzt einen Umgang gefunden, wie ich mich dann auf etwas anderes konzentriere. Aber ignorieren geht für mich nicht, vor allem in unserer Profession. Also ich finde, informiert sein gehört dazu, und schönreden auf keinen Fall.
Ja, und ich finde, das hat jetzt nichts mit Klima zu tun, aber ein Fall, der mich in letzter Zeit wahnsinnig inspiriert hat, ist diese von Gisèle Pelico in Frankreich. Sie war ein Vergewaltigungsopfer und ein Missbrauchsopfer, und sie hat ja das einfach umgedreht. Sie hat gesagt, die Scham muss die Seite wechseln und wir müssen handlungsfähig werden, trotz dieser Unmöglichkeit handlungsfähig zu sein. Und diesen Mut und diese Umkehrung sollten wir wirklich ernst nehmen.
Ich finde, was ich ja interessant finde und was mich manchmal eben auch ein bisschen an die Grenze bringt, und ich habe das alles schon gesagt, ist, dass wir uns mit dem, was wir betreiben hier, nämlich so etwas wie Klimajournalismus, eben in einem sehr komplexen Bereich bewegen, nämlich dass wir über ein Thema berichten, wo sehr viele Problemlagen zusammenkommen, nämlich einerseits natürlich die Klimafrage, aber dann eben auch technologische Fragen. Es geht hier um Maskulinismus, es geht um Männlichkeit, es geht um Gender. Lena, du hast eine Episode gemacht zur Frage, ist die Klimakrise männlich? Es geht um Rassismus, es geht um koloniale Verstrickungen, es geht um Machtverhältnisse, und es geht aber vor allem auch um die Frage, wie denn eine Gesellschaft aussehen könnte, die nicht gegen den eigenen Planeten lebt, von dem sie abhängig ist. Und du hast es gesagt, Samuel, warum leben wir in einer Gesellschaft, die gegen diesen eigenen Planeten lebt? Und ich fühle mich manchmal, offen gestanden, etwas überfordert von dieser Aufgabe, weil wir hier wirklich in einem sehr komplexen Thema drin sind. Und deshalb finde ich einfach vielleicht drei Sachen ganz wichtig. Nämlich, ich finde, es ist wichtig, dass wir transparent sind in dem, was wir berichten und über was wir berichten, und dass wir auch offen sagen, wo wir Dinge nicht wissen. Wir sollten vielleicht zweitens eben auch immer aufzeigen im Sinne eines Constructive Journalism, da bin ich ganz bei dir, Samuel, wie wir aus diesem Schlamassel möglicherweise rauskommen, wer die Protagonistinnen sind. Und das Dritte ist vielleicht, dass ich Hoffnung schöpfe daraus, dass wir es mit Megatrends zu tun haben, die eben in unsere Richtung weisen. Also ich glaube, trotz aller Rückschläge, die wir erleben mit Autoritarismus, mit Rechtspopulisten und so weiter, wir sind mit unseren Ansätzen und mit unseren Positionen auf der richtigen Seite. Und ich glaube, wir können auch ein bisschen darauf vertrauen, dass wir auf der richtigen Seite sind.
Ja, da fällt mir noch zu ein, vielleicht braucht es, also dieses Positive braucht vielleicht noch ein besseres Image. Also, dass man sich nämlich vernetzt, man darf positiv sein, intelligent, fortschrittlich, frauenfreundlich, und man darf auch nett zu den anderen Guten sein. Also so, dass man sich eigentlich so ein bisschen durch die Vernetzung auch gegenseitig hilft und motiviert. Mir geht es auf Social Media eher so, dass ich gerade bewusst like. Also ich setze die Likes da, wo ich denke, das sollen noch andere sehen, weil das meine einzige Waffe ist. Ich kann den Algorithmus ein bisschen mit beeinflussen.
Danke euch für diese Runde. Ihr habt schon gewisse Sachen angesprochen, die wir später noch ein bisschen genauer anschauen. Die Debatte, die Diskussion, die wir hier führen, die beschäftigt natürlich auch unsere Kolleginnen anderer Medien, der Guardian zum Beispiel, der schaut, wenn ich das richtig überblicke, sehr darauf, dass er nicht nur schlechte News bringt, hat sogar mit der Upside einen eigenen Newsletter eingeführt, in dem regelmäßig positive Geschichten erscheinen.
Und die Republik, das Online-Format Republik, versucht hier eine Balance zu finden mit Formaten wie zum Beispiel Challenge Accepted. Also das ist so wie eine Art Selbstverpflichtung. Wer da reingeht in diese Diskussionsrunde, akzeptiert eben diese Herausforderung. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass bürgerliche Medien das Thema Klimakrise vor allem noch als ein technisches, als ein wissenschaftliches Problem abhandeln, als hätte es mit unserem Lebensstil eben nur bedingt zu tun. Also da ist noch nicht alles wirklich im Reinen, glaube ich, in unserer Profession.
Constructive Journalism, ihr habt es schon angesprochen. Und ich werfe das Wort jetzt mal direkt in die Runde. Constructive Journalism ist für viele der Ausweg aus dem Dilemma. Und Samuel, du hast dich ja jetzt in Aarhus intensiv mit Constructive Journalism auseinandergesetzt. Ist das der Ausweg und was ist Constructive Journalism überhaupt?
Ja, also vielleicht kurz zur Erklärung. Eben, ich bin aktuell hier an der Universität in Aarhus, wo ich aktuell ein Fellowship machen darf. Und hier gibt es eben an der Universität gibt es das Constructive Institute. Das ist eine Art NGO oder ein Think Tank, der sich eigentlich auf die Fahne geschrieben hat, eben diesen konstruktiven Ansatz im Journalismus auf der ganzen Welt zu fördern. Und dies ganz schlicht aus der Einsicht heraus, dass sich einfach immer mehr Menschen von den Medien abwenden. Also eine Studie nach der anderen zeigt, dass sich insbesondere gerade auch junge Menschen von den Medien abwenden, weil sie die Geschichten, die sie dort lesen, eben nicht inspirierend finden, weil es sie deprimiert. Also diese News Fatigue, wie sie oft genannt wird. Und deshalb eben dieses Constructive Institute eigentlich hat sich zum Ziel gemacht, genau darüber nachzudenken und neue Ansätze zu entwickeln. Also, was ist Constructive Journalism? Oder vielleicht zuerst, was ist es eben nicht? Es geht eben nicht darum, einfach, dass das positive Geschichten sind oder unkritische Geschichten. So wie es jetzt bei euch in Kommentaren manchmal schon ein bisschen rauskam. Also Constructive Journalism, so wie er hier verstanden wird, hat nichts einfach mit positivem Journalismus zu tun. Das wäre komplett falsch verstanden. Es hat eigentlich, Constructive Journalism hat eigentlich drei Ebenen. Also erstens der Fokus auf Lösungen. Also kritische Berichterstattung unbedingt, aber immer eben gekoppelt an die Frage, und was jetzt? Also was wären mögliche Lösungen für ein bestimmtes Problem, das wir gerade behandeln? Und gibt es vielleicht woanders, sei es in der näheren Umgebung oder wirklich auch irgendwo in der Welt, gibt es dort allenfalls Ansätze, Initiativen, Kampagnen, die eben schon Lösungsansätze zeigen, die auch bei uns eigentlich eingesetzt werden könnten. Dann zweiter Punkt, auch ganz wichtig, Nuancen. Christoph, du hast es schon erwähnt vorher auch, eben gerade die Klimathematik ist enorm komplex, da kommen ganz viele unterschiedliche Aspekte zusammen, von Rassismus über Technikfragen bis hin zu politischen Spannungen. Und ein konstruktiver Journalismus versucht eben diese Problematiken, diese Abhängigkeiten so nuanciert wie möglich zu beschreiben. Also er versucht, der Komplexität der Realität gerecht zu werden und verkürzt nicht unzulässig nur zugunsten einer guten Story. Er lässt also Grautöne zu. Und dann drittens, noch dritter wichtiger Punkt, ein konstruktiver Journalismus bietet eben auch Hand für konstruktive Debatten und stärkt dadurch die Demokratie. Und das finde ich jetzt persönlich super interessant, weil sich damit nämlich eigentlich auch die Rolle von uns als Journalistinnen ein bisschen verändert.
Jetzt zu den konstruktiven Debatten oder den Lösungsansätzen. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Hast du vielleicht ein Beispiel, Samuel?
Ja, also jetzt hier in Dänemark zum Beispiel haben einige Lokalmedien zum Teil auch in Zusammenarbeit eben mit dem Constructive Institute, vor den Wahlen Debatten mit Politikerinnen organisiert. Aber nicht einfach Debatten, so wie wir sie oft kennen, wo verschiedene Politikerinnen aufeinander rumhacken, sondern sie haben sie gemeinsam in einen Raum gesteckt und damit beauftragt, gemeinsam an sehr konkreten Problemen zu arbeiten. Also jetzt zum Beispiel Klimaadaption eben in einer lokalen Kommune und im Dialog miteinander Lösungen zu suchen. Also Journalistinnen werden hier zu einer Art von Moderatoren, Moderatorinnen, die mit ihren eigenen journalistischen Kompetenzen zu einem konstruktiven Dialog beitragen, was wiederum essentiell ist für eine funktionierende Demokratie. Und ich denke, nichts ist im Moment gefährdeter als genau das.
Das tönt ja super, Samuel, aber ich merke hier gerade in der Schweiz, wenn du zum Thema Klima etwas sagst, auch in einer Diskussion oder es kann auch ein Beitrag sein, es gibt immer Polemik. Es wird sofort politisch und es wird manchmal auch sehr schnell ausfällig. Ist denn Constructive Journalism auch so etwas wie ein, wie soll ich sagen, eine Art Schutzschild davor, dass es eben immer wieder abgleitet in diese polemischen Diskussionen?
Ich denke schon, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Einerseits im Sinn, dass man immer wieder auf die Fakten zurückkommt. Und ich denke, da sind die Wissenschaften wirklich ein sehr, sehr mächtiges Instrument auch und Verbündete eben von einem kritischen, konstruktiven Journalismus, dass man eben die wissenschaftlichen Fakten zu bestimmten Thematiken auch nennt. Und dann geht es eben auch darum, dass gerade wenn Polemik entsteht und gewisse Leute finden, das geht nicht, aus welchen Gründen auch immer, dass man eben darauf verweist, dass es aber eben andernorts bereits geht. Ja, dass andere Menschen, andere Gegenden vielleicht gewisse Probleme bereits gelöst haben. Und deshalb auch, denke ich, gerade Politikerinnen, Politiker, Unternehmerinnen, damit konfrontiert, dass sie sich's vielleicht einfach zu einfach machen, wenn es heißt, das geht nicht.
In Bezug auf das, was du gesagt hast, Samuel, eine Art von News-Fatigue, das beschäftigt mich schon sehr und ich denke, hier geht es auf jeden Fall darum, sich vertieft mit dem Inhalt auseinanderzusetzen und eben sich darauf einzulassen. Und das ist ja schön, wenn das möglich ist. Dafür habe ich das Gefühl, braucht es eine intensive Medien- und Digitalkompetenz. Wir haben das vorher schon gesagt, was du hast schon gehört. Esther, du hast gesagt, du veränderst den Algorithmus bei Instagram. Wenn das für dich so funktioniert, dann finde ich das wunderbar. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, es braucht wirklich ein tiefes Verständnis, vor allem bei jungen Menschen, wie das funktioniert und was sie sehen und warum sie das sehen, wenn das möglich ist. Also ich meine auf jeden Fall, dass sie sich auch bewusst sind, in welcher Welt sie sich da bewegen, in diesem digitalen Raum. Ich habe in Workshops mit Jugendlichen zum Thema Falschinformationen und auch Deepfakes, also in der Vergangenheit, ich war da bisweilen wirklich sehr baff und ich war auch überfordert, weil die jungen Menschen so kein Verständnis dafür hatten. Also gewisse und bisweilen eine Mehrzahl von Kindern im Sekundarstufenniveau, was sie da sehen und ob das, was sie sehen, wirklich ist oder ob das generiert wird. Also ein Teil sehr unreflektierter Umgang mit Inhalt und Quellen, das ist auch bei Erwachsenen nicht anders und ich glaube, hier muss etwas passieren. Und im besten Fall passiert das auch ein bisschen früher, eben schon in der Schule oder schon bevor man mit diesen zum Teil auch sehr schlimmen und traumatisierenden Inhalten konfrontiert wird.
Indem eben auch eine Lesart gefördert wird, was eigentlich hier im Journalismus passiert und das eben auch gelernt wird, was ist hier eigentlich erzählt wurden. Und Constructive Journalism wäre dann auch so etwas wie eine pädagogische Instanz, die eben diese Lesart befördern könnte?
Also da ist auch sehr interessant jetzt hier in Aarhus auch mit dem Constructive Institute. Die haben ein Team, das hier in Dänemark in die Schulen reingeht, ja. Und die genau eben das machen, ja. Also die gehen rein, arbeiten einen Tag lang mit den Schülerinnen und erzählen ihnen, wie Journalismus funktioniert und erzählen ihnen eben auch, was ein konstruktiver Journalist bieten kann, wie man Geschichten unterschiedlich erzählen kann, so dass sie eben motivierender, selbstermächtigender sind, als wenn man eben nur auf die negativen Aspekte fokussiert. Also ich denke, das ist jetzt vielleicht, das könnte ich mir vorstellen, wäre eine Geschichte, die man erzählen könnte hier aus Dänemark, in der Schweiz auch, dass es genau solche Formate braucht, wo wir eben mit jungen Menschen zusammenarbeiten, ja, und dieses Verständnis wieder stärken für die Rolle von Journalismus.
Ich denke, dass da ein wichtiger Faktor auch ist, dass junge Menschen mittlerweile durch so klassische Medienformate gar nicht mehr erreicht werden unbedingt. Also die sind dann eher auf Plattformen wie TikTok oder so unterwegs und konsumieren da halt auch ihre Nachrichten. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass konstruktiver Journalismus eben auch mit diesen Veränderungen mitgehen muss. Also muss immer wieder überprüft werden, und sich weiterentwickeln und zum Beispiel so auch diese Frage, ja, was bedeutet das dann übertragen auf eine Plattform wie TikTok? Ich finde diese Frage aber auch grundsätzlich interessant, also dass ein Journalismus, der konstruktiv mit der Krise umgeht, auch bei der Debatte hinterherkommen muss. Und zum Beispiel gibt es in den letzten Jahren ja immer mehr Ansätze, die sich als Lösungen präsentieren für die Klimakrise. Ein Beispiel ist, dass wir in der letzten Episode über Ozeandüngung gesprochen haben. Und das ist für manche eine Lösung und unser Experte hat das eher als Gefahr gesehen. Deswegen finde ich, konstruktiver Journalismus muss heute immer auch kritisch überprüfen, wer was warum als Lösung präsentiert. Und noch ein Beispiel dafür, was sich verändert hat in den letzten Jahren. Es gibt ja immer mehr Katastrophen und konstruktiver Journalismus muss dann in meiner Wahrnehmung auch lernen, konstruktiv über Fluten, über Hitzewellen zu berichten und eben die Frage, was ist in so einer dramatischen Situation konstruktiv? Ich denke, da sind zum Beispiel solidarische Ansätze total wichtig. Also wie können solche Situationen so gelöst werden, dass dann nicht wenige profitieren, sondern möglichst fair gehandelt wird?
Aber gleichzeitig die Beispiele, die du jetzt genannt hast, Lena, finde ich interessant. Für mich gibt es dann eben auch wirklich, wie soll ich sagen, Grenzen dieses constructive Ansatzes. Also ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass wir zum Beispiel über Superjachten, ich mache gerade eine Reportage über Superjachten, irgendwie einen konstruktiven Ansatz finden würden. Wir können da eigentlich nur sagen, solche Dinge sollten aus der Welt geschaffen werden. Und wir können vielleicht aufzeigen, wie wir die aus der Welt schaffen. Oder der Bau einer Pipeline, da könnten wir ja auch nicht irgendwie auf Alternativen verweisen. Ich glaube, es gibt schon einfach Themen, wo wir einfach sagen müssen, nö, so geht das nicht.
Aber ich möchte da trotzdem kurz einhängen, ja. Jetzt gerade beim Pipeline-Beispiel finde ich durchaus, also unbedingt kritisch berichten, natürlich. Was da passiert, ist ganz klar negativ für ganz viele Menschen, die dort leben. Aber man kann einen Schritt weiter gehen und eben auch darüber erzählen, wie sich vor Ort lokaler Widerstand formiert, wie es vielleicht kleine Gewinne gibt durch Menschen, die sich eben gegen dieses Pipeline-Projekt engagieren. Wir haben das in den USA gesehen, zum Beispiel ein Riesenerfolg oder von den indigenen Menschen vor Ort gegen Pipeline-Projekte. Also da gibt's durchaus, selbst bei diesen sehr schweren negativen Themen gibt's durchaus auch konstruktive Aspekte, denke ich, und die sollten wir nicht vernachlässigen.
Ja, aber da müssen wir eigentlich vor allem über Lösung oder den Begriff der Lösung sprechen. Ich glaube, wir haben oft so ein Quick-Fix-Denken von Lösung und das können wir an vielen Krisen durchdeklinieren, aber ich glaube, die Klimakrise eignet sich, um zu sehen, dass es nicht ein einzelner Faktor ist, es ist ein Querschnittthema. Und eigentlich braucht es eine sehr aktive, eine verbundene, eine solidarische, eine vernetzte Zivilgesellschaft, die auf ganz viele verschiedene Entscheide Einfluss nehmen kann. Und wenn wir das jetzt wiederum zurückdenken, können wir uns fragen, ja, was braucht es denn dazu? Und ich denke, so ist auch bei Themen wie einer Pipeline konstruktiver Journalismus durchaus möglich.
Also, dass wir eben auch Ansätze dieser Zivilgesellschaft, Widerstand und so weiter, als ein Potenzial sehen und als eine Möglichkeit für eine andere Zukunft.
Ja, oder dass wir einfach kleinste Organisationsformen und Vernetzungsformen auch als Ansatz nehmen, um vielleicht sehr, sehr große Probleme anzugehen. Dass wir nicht denken, ja, es gibt hier eine Pipeline, die einzige Lösung ist der Stopp, sondern eine Lösung kann auch sein, dass sich Menschen vernetzen, dass sie, wie Samuel gesagt hat, Widerstand formieren, und das ergibt dann im Ganzen die nächste, auch wenn wir das jetzt stoppen, die nächste Pipeline kommt, die nächste Wahl kommt, und da braucht es einfach Menschen, die sich dagegen wehren.
Für mich geht es stark auch darum, den Blickwinkel ein bisschen zu verändern und dabei auch unsere eigene Position, aus der wir berichten, zu reflektieren. Und ich finde, dass eine andere Herangehensweise auch damit zusammenhängt, dass wir andere Tools brauchen, die wir all, wenn wir berichten, wenn wir uns informieren, und dass wir vielleicht so eine Toolbox zusammenstellen.
Eine Toolbox? Was ist denn dieser Toolbox?
Das sind alle die Sachen, die wir jetzt schon so gut zusammengetragen haben. Das sind alles vielleicht Möglichkeiten, wie wir berichten über das, was wir wollen, aber vielleicht eben auf eine andere Art, vielleicht ein bisschen mit einem anderen Twist und vielleicht eben mit einem Fokus, wie du gesagt hast, Olli, gerade auf scheinbar kleinere Sachen, auf kleinere Organisationen, auf Netzwerke und auf Solidaritäten, so wie du, Lena, gesagt hast, auf gemeinschaftliche Praktiken, die meines Erachtens zentral sind und vielleicht auch ein bisschen präsenter sein könnten.
Also eine Art Werkzeugkiste der anderen Möglichkeiten und der zukünftigen Möglichkeiten, wäre es das?
Ja, vielleicht, und auch Möglichkeiten der Produktion. Also wir machen ja hier einen Podcast und wir haben ja Möglichkeiten der Gestaltung und der, soll ich sagen, der Recherche. Und vielleicht können wir hier dieses Jahr auch ein bisschen ausprobieren, vielleicht ein paar Sachen ein bisschen anders machen.
Ja, vielleicht, mir fällt noch ein, Tools oder auch eben der Wunsch nach Selbstermächtigung. Also ins Handeln kommen können, zu sehen, dass andere Menschen ins Handeln gekommen sind, wie sind sie ins Handeln gekommen, und dadurch auch so eine Inspiration geben, eine Plattform für inspirierende Gespräche, Ideen bieten.
Und es gibt aktuell ja auch so ein Aufkommen von Lokaljournalismus. Ich erinnere mich, vor 10, 15 Jahren war Lokaljournalismus so ein niedliches Ding, das irgendwie nicht ernst genommen wurde. Und ich finde, dass das aktuell so Erfolg hat, ist ja genau, weil die Menschen mitbestimmen können, weil es darum geht, was vor ihrer Haustür geschieht und nicht in irgendeiner abstrakten, gigantischen Größenordnung.
Also Munizipalismus eigentlich, Vernetzung auch im Quartier, in den Städten, als eine Form von ja Erprobung des Neuen und auch Erprobung von Widerstand.
Finde ich einen super interessanten Punkt auch. Ja, ich habe da kürzlich gerade in einem Podcast, glaube es war Ezra Klein von der New York Times, ging es auch darum, dass wir uns, glaube ich, in den letzten Jahren dahin entwickelt haben, dass wir uns extrem stark mit globalen Themen auseinandersetzen. Natürlich auch vorangetrieben eben mit dieser Verfügbarkeit von globalen Informationen aus der ganzen Welt zu jeder Zeit über Smartphone, über internationale Kanäle, und uns dadurch sehr viel Zeit verloren geht, eben mit diesen Auseinandersetzungen, auch mit diesen globalen Themen, die wir oft nicht direkt selbst beeinflussen können. Und eigentlich Zeit verloren geht, um im eigenen Umfeld, bei uns in der Umgebung, dort wirklich eben wirksam zu werden, in kleineren Zusammenhängen, die dann aber natürlich kumuliert wieder zu sehr großen Entwicklungen führen. Also ich denke, das ist, Und ich denke, das können wir eben mit einem lokalen Journalismus, mit einem guten, lokalen, konstruktiven Journalismus durchaus fördern. Ja. Bis hin, dass man eben auch, ich sage jetzt, Redaktionen aufmacht, dass Menschen aus der Umgebung dort reinkommen, man ins Gespräch kommt, auch als Journalist, Journalistin mit der Bevölkerung und vielleicht sogar gemeinsam an Themen arbeitet und Lösungen, mögliche Lösungen sucht oder über Lösungen spricht.
Nur um noch ganz kurz mal ins Konkrete zu kommen, wir haben irgendwie jetzt viel gesagt, was gemacht werden sollte. Wir arbeiten gerade an einer Recherche zu Schweizer Pensionskassen. Und ich habe in den letzten Jahren viel zur Schweizer Finanzindustrie gearbeitet. Und das ist immer so ein bisschen abstrakt. Der Zugang ist schwierig, weil es irgendeinen Kredit, den die UBS vergibt. Wie sollen wir da Einfluss nehmen? Und dann haben wir jetzt einen anderen Ansatz gewählt zu den Pensionskassen und erarbeiten möglichst in jedem Kanton mit einer Lokalzeitung Geschichten zu den lokalen Pensionskassen und mit den Versicherten, also das sind dann ProtagonistInnen. Und da merke ich, dass das Interesse von Versicherten viel größer ist.
Und vielleicht können wir gerade noch ein bisschen weitergehen. Caroline Emke fordert in ihrem Buch Was wahr ist, ich zitiere: Es muss unverzichtbar sein, das Erläutern, das Beschreiben, das Argumentieren dessen, was gelingen kann, die Frage, wie wir leben wollen, wie eine nachhaltige Lebensform immer auch eine soziale, eine gerechte, eine demokratische sein kann und muss. Es braucht eine Utopie als Horizont, als Aussicht, als Transportmittel.
Ja, und die Frage stellt sich für mich zumindest auch immer wieder, ich weiß nicht, wie es euch geht, eben ob wir nicht auch dann und wann so etwas wie, ich sage jetzt nicht Utopien, aber sehr konkrete Vorstellungen, wie etwas sein sollte, in den Raum stellen sollten bei unserer Berichterstattung. Also wie Projektionen auch in die Zukunft machen. Also über das, ich sage jetzt mal, Konstruktive, das, was wir hier beschreiben können, hinaus auch ein Stück weit uns projizieren sollen in die Zukunft hinein.
Also ich muss sagen, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig und ich glaube, das liegt auch an meiner Familie, weil ein Teil kommt aus der DDR, aus dem ehemaligen Ostdeutschland, einem realsozialistischen Staat, der sich aber eben die Utopie auf die Fahne geschrieben hat. Und mit der Wiedervereinigung kam dann eine neue Verheißung, das war der Kapitalismus, das war für einige auch eine Utopie. Der hat allerdings dann weniger Freiheit als mehr ziemlich viel Ungleichheit auch gebracht. Und diese Geschichte, jetzt diese deutsche Geschichte, die macht mich nicht nur skeptisch gegenüber Utopien, sondern die zeigt für mich auch, wie anspruchsvoll so ein Systemwandel ist. Also wenn man Wirtschaft und Gesellschaft fundamental anders organisieren will. Und ich denke, die Klimatransformation muss anders laufen. Gerechtigkeitsfragen dürfen nicht vergessen werden. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir eine Utopie brauchen, wenn ich jetzt Caroline Emke so ein bisschen zuspitze, sondern dass wir uns mit einer Vielfalt von transformativen Ansätzen, Konzepten und Projekten befassen sollten.
Ich bin eigentlich auch sehr skeptisch gegenüber diesem Gedanken der Utopie. Ich habe einfach festgestellt, dass in sehr vielen Bewegungen, in sehr vielen Erkenntnissen, auch in wissenschaftlichen Erkenntnissen, sehr viel drinsteckt, was eigentlich schon auf die Zukunft verweist. Also ein Beispiel, die Glücksforschung. Was macht uns eigentlich glücklich? Nichts von dem, was wir eigentlich in unserem Alltag tun, jeden Morgen ins Büro gehen, uns abschuften, die Pensionskasse einzahlen, um dann mit 65 erschöpft in die Pension zu gehen. Nichts von dem macht uns eigentlich glücklich, sondern was uns glücklich macht, sind gute Beziehungen, gute Freundschaften, gute Beziehungen auch zur Natur und zur Umwelt, uns bewegen zu können und so weiter und so fort. Und da sind einfach so wie Erzählungen drin, wie diese Gesellschaft der Zukunft aussehen könnte. Und meine Frage wäre eben, ob wir nicht auf diesen Vorstellungen mehr auch aufbauen sollten. Ohne jetzt große Utopien an die Wand zu malen, aber auch indem wir auf theoretische Fundamente zurückgreifen, wie zum Beispiel, ich sag's denn, Ökofeminismus, ich sage jetzt hier mal auch auf ökosozialistische Theorien verweisen, die eben andere Zukunftsmodelle ermöglichen würden.
Ja, genau. Nach meinem Gefühl brauchen wir mehr positive Bilder und Szenarien für unsere Zukunft. Und vielleicht ist Utopie auch noch nicht der richtige Begriff, weil da für mich auch immer ein bisschen Misserfolg mitschwingt. So Utopisten werden doch gern mal auch als realitätsfremd belächelt. Und ich habe gedacht, Visionen interessieren mich, Visionen schaffen oder beziehungsweise Visionärin das Wort geben. Das klingt für mich motivierender und auch näher am Leben und schafft Vorbilder für Handlungsveränderungen oder Handlungsweisen.
Und wir sollten sie auch stärken, oder? VisionärInnen werden ja heute in der Tendenz eher belächelt. Ja, vergiss es, wir müssen jetzt irgendwie in die nächsten 2-3 Jahre schauen. Aber dass wir sie auch stärken könnten und sagen, ja, könnte sein, dass die recht haben.
Und es bestehen, ich finde in Visionären, in dem Wort schon allein, ist auch sowieso das Bild schon vorhanden. Ja. Also dieses Ausmalen von einer positiven Zukunft, die auch Positives verspricht und nicht nur das Negative anprangert.
Es braucht wirklich eine Auseinandersetzung, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ich nenne das oft das gute Leben für alle. Und ich glaube, das ist nötiger denn mehr. Und für mich die inspirierendsten Gespräche, die ich dazu in den letzten Monaten hatte, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen kommt von so reingegrätscht, aber das ist eigentlich immer diese Gespräche, die das Bedürfnis nach Sicherheit sehr ernst nehmen. Und für mich ist das so ein bisschen der Elefant oder aktuell der Elefant im Raum, den wir eigentlich ein bisschen vergessen. Weil das ist so ein elementares Bedürfnis. Und wir brauchen andere Antworten auf dieses Gefühl, auf dieses Bedürfnis als Hochrüstung, Geldgier, Zäune, Mauern, Gewalt. Und gerade in einer Zeit, in der mit Sicherheit ja jede Unmenschlichkeit gerechtfertigt wird.
Sicherheit wäre dann auch so etwas wie der Gegenbegriff gegen eine Wirtschaft und eine Gesellschaft, die eigentlich auf Risiken setzt. Also wir leben ja in einer Hochrisikogesellschaft in allen Aspekten. Und Sicherheit wäre eine Gesellschaft und eine Vorstellung, dass wir eben nicht permanent Risiken managen müssen.
Doch, ich glaube, Risiken können wir nicht aus der Welt schaffen, aber Sicherheit ist ja auch ein Argument, wir schaffen zuerst Risiken und mit Sicherheiten schaffen wir dann Tatsachen oder werden Tatsachen geschaffen. Und es gibt aber auch andere Antworten auf diese Risiken. Also du hast es vorher gesagt, wir müssen uns vernetzen. Ich glaube, ein einfaches Beispiel, wir können unsere ganzen Sicherheiten auf Versicherungen setzen, auf enormes Kapital, das wir irgendwo lagern, wir können uns einzäunen oder wir können Netzwerke bilden, die uns, wenn es dann irgendwann schief geht, stützen.
Samuel.
Ja, ich denke, ihr habt schon sehr viel gesagt, vielleicht noch übertragen jetzt einfach auf unseren Klimajournalismus, denke ich, wir brauchen neue Narrative, also neue Erzählungen, die eben auch zeigen, wie Transformation möglich ist und dass Transformation eben nicht unbedingt bedrohlich sein muss. Weil oft ist ja dieser Wandel, wird ja oft sehr negativ eigentlich auch gesehen oder ist negativ konnotiert, dass man auf irgendetwas verzichten muss in Zukunft. Aber ich denke ganz im Gegenteil, diese Transformation kann ja durchaus auch sehr viel Lebensqualität schaffen. Also nehmen wir das Beispiel Zugfahren in Europa, die vielen Vorteile, die damit verbunden sind, oder Fußgänger und fahrradtaugliche Städte. Natürlich ist das in erster Linie mal ein effektiver Schritt gegen die Klimakrise, aber eben auch ein Zugewinn von Lebensqualität. Mehr Bewegung, mehr Begegnungen in der Öffentlichkeit, mehr Platz für Bäume und Grünflächen anstelle von Parkplätzen. Aber wie verschiedene von euch natürlich auch schon angesprochen haben. Natürlich müssen wir uns dabei auch immer fragen, wer profitiert davon? Wem kommt das zugute? Also die grünen Städte, sind die nur dafür, die paar Auserlesenen in den gentrifizierten Quartieren? Oder kommen sie eben auch denjenigen Menschen zugute, die wenig Geld haben, auf kleinstem Raum leben und eben auf nicht kommerzielle Räume angewiesen sind oder eben auch auf beschattete Plätze oder auf Gärten, wenn es zu Hitzewellen kommt, so wie wir sie praktisch jeden Sommer erleben mittlerweile. Doch wie gesagt, einfach hier nochmal, ich glaube, konstruktive und kritische Geschichten, das schließt sich nicht aus. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das Kritische und das Konstruktive, das bedingt sich sogar.
Ich denke, was du gesagt hast, Samuel, auf jeden Fall, dass sich das Kritische und das Konstruktive nicht ausschließt und eben, dass wir auch nicht in so eine Art von Berichterstattung, wie du, Olli, gesagt hast, das ist Schönwetterjournalismus, hast du es überhaupt gesagt?
Habe ich nicht gesagt, aber ich hätte es sagen können, ja.
Okay. Dass wir in das verfallen, das denke ich auf keinen Fall. Ich glaube, was für uns wichtig ist, oder was mir wichtig ist, ist, dass wir weiterhin neugierig bleiben und vielleicht wirklich die Augen ein bisschen in eine andere Richtung lenken. Oder unsere Blicke wirklich so ein bisschen verändern, dass uns auch das auffällt oder dass wir das rauspicken, was wir vielleicht bis jetzt noch nicht so unter die Lupe genommen haben.
Ich glaube, neugierig bleiben finde ich ein sehr schönes, sehr schöner Begriff. Ich glaube, neugierig bleiben trägt zu einem konstruktiven Journalismus bei. Denn wer nicht mehr neugierig ist, der glaubt alles bereits zu wissen. Und ich glaube, das ist sehr unkonstruktiv. Also lasst uns neugierig bleiben, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und ich möchte da noch ergänzen, Staying with the Trouble mit Donna Haraway, dass wir einfach wirklich auch an den Problemen dranbleiben und vielleicht eben auch aus dieser Auseinandersetzung mit den Problemen, die wir behandeln und mit denen wir konfrontiert sind, eben auch diese Narrative für die Zukunft entwickeln können. Vielleicht ist das der richtige Begriff oder vielleicht braucht es eben auch große Erzählungen für die Zukunft.
Ich bin gespannt. Vielleicht können wir noch eine kurze Runde machen. Vielleicht könnt ihr teilen, was eure Wünsche sind. Und vielleicht habt ihr auch schon Ziele oder Ideen für dieses Treibhausjahr 2025.
Ja, also ich würde wahnsinnig gerne in diesem Jahr mit vielen Menschen sprechen, an ganz unterschiedlichen Orten weltweit, die solidarische und konstruktive Projekte voranbringen. Egal, ob das jetzt in der Forschung oder in der Politik ist oder auch in der Landwirtschaft, im Verkehr. Mich interessiert dabei, wie ihr Handeln mit ihrer Hoffnung zusammenhängt, gerade angesichts katastrophaler Entwicklungen. Und was mir besonders wichtig ist, und das ist für den Journalismus, glaube ich, immer eine Herausforderung, dass wir keine Geschichten von Einzelkämpferinnen erzählen, sondern dass es um Bündnisse und Solidarität geht, statt um Helden. Weil ich glaube, die Klimakrise ist nicht mehr der Zeitpunkt, wo wir über Heldenerzählungen sprechen sollten.
Ja, ich würde gern einfach noch mehr Stimmen von Menschen bei uns in den Podcast reinbringen, die zeigen, was alles schon geht. Ja, im besten Fall, wie du sagst, Lena, natürlich eben in Bündnissen, in der Zusammenarbeit. Ich würde gerne auch global schauen, eben was für Lösungen bereits existieren und über solche berichten. Und gleichzeitig aber trotzdem auch weiterhin jegliche Form von Scheinlösungen, von Greenwashing kritisieren, unbedingt, denke ich. Ja. Was ich auch attraktiv fände und über was wir bei uns im Team ja schon ein paar Mal gesprochen haben, wäre auch noch unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen stärker auch reinzunehmen. Also zum Beispiel eben über Diskussionsanlässe zu Herausforderungen rund um die Klimakrise. Ich hoffe, dass wir 2025 die Ressourcen und auch die Zeit finden, um genau sowas zu organisieren. Und zudem, auf was ich persönlich auch wieder mal Lust hätte, wäre eine Zweier- oder Dreier-Serie, wo wir ein Thema noch ein bisschen stärker vertiefen, wie wir das zum Beispiel eben zum indigenen Wissen bereits schon mal gemacht haben. Und ich denke, wo wir auch gezeigt haben, eben wie man wirklich auch konstruktive Ansätze, von denen wir sehr viel lernen können, wie man längere, vertiefte Geschichten dazu erzählen kann.
Nochmals vielen Dank danke an alle und schön haben wir uns alle gemeinsam hier austauschen können und ich fand das sehr inspirierend und ich freue mich auf das, was kommt. Vielen Dank, Lena, vielen Dank, Esther, Samuel, Olli und danke, Christoph.
Ja, bis bald wieder. Danke, Anaida, auch dir. Wie das alles aussehen wird, werden wir in der nächsten Zeit ausprobieren hier auf Treibhaus. Und wir sind gespannt natürlich auf eure Reaktionen.
Tschüss, lieber Gruß aus Dänemark.
Lieber Gruß aus Berlin, bis bald.
Und tschüss.
Tschüss zusammen.
Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Esther Petsche, Samuel Schläfle, Olivier Christe, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anaida Fierz und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, überall, wo es gute Podcasts gibt und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X hier in Basel. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, wir sagen das immer wieder, Kritik habt oder Ideen, dann schreibt uns per Mail an mail@treibhauspodcast.ch. Wir sind auch auf Instagram und wir sind auch auf LinkedIn.
Eine gute Zeit. Bis
in
bald.
In alle Richtungen.